Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo. Diesen Gedanken kennen wir alle. Ich müsste eigentlich. Da bedrängt uns etwas, entwickelt sich eine Unzufriedenheit, wird zum Leidensdruck. Ja, wir müssten eigentlich die Ernährung umstellen, wieder Sport machen, stärker unserer Kreativität Ausdruck verleihen oder Next Level, den Job wechseln, endlich ein eigenes Unternehmen aufmachen oder auch damit aufhören, ständig den Job zu wechseln, den Wohnort, die Beziehung. Vielleicht geht es aber auch um die ganz große Nummer, das Leben von links auf rechts drehen, ergänzt einfach, was euch aktuell auf der Seele liegt und was ihr verändern wollt. Aber das ist nicht so einfach, oder? Es kann sogar richtig schwer sein. Woran das liegt? Ganz pauschal formuliert, an unserem Gehirn. Es mag Automatismen, ja, es ist darauf programmiert, immer alles zu machen wie gewohnt. Das fordert dem Stoffwechsel den geringsten Einsatz ab. Wollen wir dagegen grundlegende Änderungen etablieren, ist das anstrengend. Eine Alltagserfahrung, die wir alle schon gemacht haben. Wie können Veränderungen trotzdem gelingen, und zwar nicht nur vorübergehend, sondern nachhaltig, um uns dauerhaft mehr Lebens- und Arbeitszufriedenheit zu ermöglichen? Eine Frage, die ich schon deswegen super spannend finde, weil sie natürlich für das Gelingen von Coaching-Prozessen von entscheidender Bedeutung ist. Und die Antwort hat wiederum ganz viel mit Erkenntnissen der Neurobiologie zu tun. Und damit herzlich willkommen zu dieser 40. Folge von Gefühlserben, der zweiten zu diesem Themenkreis. Am Schluss werde ich auch in dieser Folge wieder eine Frage einer Hörerin beantworten. Dieses Mal geht es um das Gefühlserbe von Pflege-, Adoptiv- und Stiefkindern. Ein kurzer Rückblick auf die vorige Folge, Neurobiologie 1, wie Erinnerung uns bestimmt. Darin ging es darum, wie unser Lebensgefühl von unseren Erinnerungen geprägt wird und was das mit der Struktur des Gehirns zu tun hat. Wir sind, was wir erinnern, lautet eine zentrale Erkenntnis der Persönlichkeitspsychologie. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Emotionen. Sie gehören zur Erinnerung dazu. Wenn wir also ein schönes Erlebnis erinnern, kommen auch die damit verbundenen positiven Gefühle wieder hoch. Und ebenso ist es mit den belastenden Erinnerungen, die sich gleich wieder sehr unangenehm anfühlen. Diese Emotionen sind der wichtigste Zugang zu Veränderungsprozessen. Stellen wir uns dafür einen Jobwechsel vor. Schon viel zu lange verharren wir in einer Position, die öde ist, bedrängend und auch noch schlecht bezahlt. Eigentlich hätte ich schon vor 3 Jahren, naja, ihr wisst schon. Wenn aber die Vorstellung, diesen elenden Job endlich zu kündigen, ein Gefühl der Angst oder gar Panik in uns aufsteigen lässt, dann ist es besser, der Chefin oder dem Chef nicht einfach die Kündigung auf den Tisch zu knallen. Es ist keine gute Idee, dieses körperliche Erleben zu ignorieren, denn tatsächlich haben wir es mit einer faszinierenden Intelligenz der Natur zu tun. Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, die Umgebung permanent nach Bedrohung abzuscannen. Wird eine Wahrnehmung negativ bewertet, aktiviert das die Amygdala, unser Angstzentrum im Gehirn. Sofort entsteht Stress und unser Körper kommt in Alarmbereitschaft. Was wir dann spüren, hat der Neurowissenschaftler Antonio Damasio somatische Marker genannt. Signale, die der Körper aussendet. Es sind Botschaften aus den Tiefen der Erinnerungen, aber auch des Unbewussten, die sich über Sprache und Bilder nicht ausdrücken können. Negative Marker sind ein Kloß im Hals, Enge im Hals oder Kopf, weiche Knie, Zittern in den Beinen, Händen oder auch am ganzen Körper, hochgezogene Schultern, ein Unwohlsein im Magen oder gar Übelkeit. Wichtig ist erst einmal die Botschaft. Fühlt sich nicht gut an. Finger weg. Ganz offenbar ist in unserem Gehirn im Zusammenhang mit einer Kündigung etwas Negatives gespeichert. Ob das ein Erlebnis ist, das wir erinnern können, eine Gefühlserbschaft aus vorigen Generationen oder ein grundlegender Teil unserer Persönlichkeit, das gilt es nun zu ermitteln. Wo also steckt der Widerstand? Einfach ist die Sache, wenn wir den Grund erinnern können. Das ist Möglichkeit 1. Zum Beispiel: Vor 15 Jahren hatte eine Kündigung eine längere Arbeitslosigkeit zur Folge und fühlte sich im Nachhinein als großer Fehler an. Möglichkeit 2. Erst einmal fällt uns nichts ein, aber nach einer Einladung zum strukturierten Erinnern, wie ich sie immer wieder im Coaching ausspreche, kommt doch etwas zum Vorschein. Ein Erleben, das ins Vorbewusste abgerutscht war. Was das ist, beschreibe ich in der vorigen Folge von Gefühlserben. Da hatte zum Beispiel ein Onkel früher immer sehr davor gewarnt, nur ja keinen Job zu kündigen, sobald man noch keinen neuen Arbeitsvertrag hat. Möglichkeit 3. Wir haben es mit einem Gefühlserbe zu tun, mit einer Geschichte zum Beispiel, die sich vor unserer Geburt ereignet hat. Da hatte der Jobverlust des Großvaters die gesamte Familie in große Not gebracht. Möglichkeit 4 schließlich. Die Idee, einen Job zu kündigen, verstößt gegen zentrale Werte, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Verlässlichkeit, Sicherheit, Kontinuität. Auch hier haben wir es mit einem Gefühlserbe zu tun, das im Gehirn freilich sehr viel stärker verankert ist. Auf der unteren limbischen Ebene unseres Gehirns, die genetisch, epigenetisch und vorgeburtlich geprägt wird, oder im Unbewussten selbst, das sich in den ersten Lebensjahren entwickelt. Je früher die Prägung, umso schwieriger ist sie zu verändern. Wenn in der Familie also Sicherheit über allem stand, vielleicht sogar ein Familientrauma von großer Not tangiert wird, dann wird der innere Alarm schon bei der Vorstellung einer Kündigung voll aktiviert. Handelt es sich dagegen, wie in Möglichkeit 1, nur um eine schlechte Erfahrung, die im Verlauf des Berufslebens gemacht wurde, lassen sich Hindernisse deutlich leichter überwinden. Aber was ist mit Zweifeln und Glaubenssätzen, die uns in der Familie und von der Gesellschaft eingeimpft wurden? Etwa, in deinem Alter nimmt dich doch eh keiner mehr. Oder, was, wenn du die Probezeit nicht überstehst? Oder, doofe KollegInnen gibt es überall. Oder, beim nächsten Job wird es auch nicht besser. Ja, diese Zweifel und Glaubenssätze können sehr machtvoll sein. Aber ich kann euch versprechen, sie lassen sich verwandeln. Ich habe dazu eine eigene Folge von Gefühlserben aufgenommen. Es ist die Nummer 5. Wichtig zu wissen, durch reines Reden und Erklären und den bloßen Appell an die Einsicht lassen sich das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen nicht ändern. Das liegt daran, dass Sprache und kognitive Einsicht nur in der Großhirnrinde ankommen und die hat keinen bedeutenden Einfluss auf die Verhaltenssteuerung. Die ist auf einer tieferen Ebene des Gehirns verankert. Wenn wir Erleben und Verhalten also nachhaltig ändern wollen, müssen wir das limbische System ansprechen. Und wie geht das? Den Weg weisen wiederum die Gefühle, dieses Mal aber die positiven. Nach Damasio sind positive somatische Marker zum Beispiel ein Kitzeln oder Kribbeln im Bauch, ein warmes und wohliges Gefühl, angehobene Mundwinkel, Leichtigkeit und Klarheit im Kopf, ein Energiestrom, der uns durchfließt, Ruhe in der Brust. Diese Körperreaktionen werden von Botenstoffen ausgelöst, sogenannten Neurotransmittern. Vor allem 4 sind bei Veränderungsprozessen für uns wichtig. Dopamin, es löst ein Gefühl von Zufriedenheit aus und belohnt uns damit, wenn wir neue Aufgaben positiv angegangen sind. Oxytocin, es ist das Bindungshormon, das beim Erleben einer positiven Beziehung ausgeschüttet wird. Oxytocin sorgt dafür, dass wir uns Informationen besser merken können, weil das Gehirn durch diesen Botenstoff in einen lernbereiten Zustand versetzt wird. Zugleich dämpft es die Aktivität der Amygdala, wir haben also weniger Angst. Serotonin. Dieser Botenstoff reguliert die Impulskontrolle und gibt uns mehr emotionale Stabilität. Schließlich Endorphin. Es wird bei positiven Erlebnissen ausgeschüttet und erzeugt Gefühle von Euphorie und Zufriedenheit. Das kann die Motivation steigern. Diese Botenstoffe geben uns ein gutes Gefühl. Wir können ihre Ausschüttung mit Hilfe entsprechender Interventionen bewirken, durch positive Begegnungen oder angenehme Erinnerungen. So versetzen wir uns in eine Grundstimmung, in der Veränderungen möglich werden. Kommen wir zurück zu unserer großen Herausforderung, den viel zu lange ertragenen Job zu kündigen. Zum einen erleben wir unangenehme Körperreaktionen wie weiche Knie oder sogar leichte Übelkeit, wenn wir nur daran denken. Hier ist die Aufgabe zu erforschen, woher sie stammen. Die Möglichkeiten habe ich eben beschrieben. Zum anderen können wir uns nur mal probehalber der Vorstellung öffnen, den Job gekündigt und einen neuen gefunden zu haben, der, ja tatsächlich, Spaß macht, positive Erlebnisse mit KollegInnen und Wachstum ermöglicht, vielleicht sogar richtig gut bezahlt ist. Ja, träumen ist erlaubt und es hilft. Und auch das gehört dazu, Der Stress hört auf, wir müssen uns nicht mehr schlecht behandeln lassen und gehen nicht mehr mit Bauchschmerzen zur Arbeit, sondern freuen uns auf den Tag. Das gibt es wirklich. Welche somatischen Marker erleben wir jetzt? Vielleicht so etwas wie Leichtigkeit im Kopf und eine kraftvolle Energie, die uns durchströmt? Ein wichtiges Signal, denn hier erzählt uns der Körper davon, dass diese Vorstellung vom neuen Job ganz offenbar sehr gut zu unseren Wünschen, Werten und Bedürfnissen passt. Das ist bei wahren Veränderungen der entscheidende Move. Das Gehirn verändert sich nur, wenn es einen triftigen Grund hat. Und dieser Grund liegt in der Belohnung. Wenn wir von der Veränderung belohnt werden, wenn sie einen spürbaren Nutzen, einen Mehrwert hat. Wann ist das so? Wenn die Veränderung unsere Grundbedürfnisse befriedigt, zum Beispiel nach Nähe, Beziehung, Autonomie, Selbstwirksamkeit oder Identität. Wenn wir wirklich aus uns selbst heraus motiviert sind, etwas zu ändern, dann wird es eine Nachhaltigkeit haben. Dazu sagt der Gehirnforscher Gerhard Roth, hohe kognitive Leistungen finden im Gehirn immer nur dann statt, wenn die grundlegende Frage positiv beantwortet wird. Welches ist für mich der Sinn dessen, was ich hier gerade tue? Und weiter? Wie bei aller Tätigkeit fragt das Gehirn, ob sich der Aufwand lohnt. Deshalb spielt die Belohnungserwartung eine so wichtige Rolle, dass unser Gehirn Substanzen mit positiver oder lustvoller Wirkung bereitstellt. Wenn eine Veränderung bewirkt, dass die Glückshormone Dopamin, Serotonin und Endorphin ausgeschüttet werden, sind wir auf dem richtigen Weg. Ist der alte Job damit schon gekündigt? Nein, noch nicht. Aber im Bewusstsein dessen, was der Körper uns über unsere Bedürfnisse, Sympathien und Aversionen erzählt hat, können wir jetzt viel fundierter über eine Lösung des Problems nachdenken und schließlich guten Gewissens entscheiden. Übrigens, es hilft enorm, wenn wir Entscheidungen in aufgerichteter Haltung vornehmen und mit eindeutigen Gesten unterstreichen. Die Klarheit des Ausdrucks wirkt auf die Klarheit der Gefühle zurück. Ich habe eine Frage an dich. Welche Entscheidungen schiebst du schon eine Weile vor dir her? Und welche Körperreaktionen melden sich, wenn du darüber nachdenkst? Wenn du Lust hast, schreib mir dazu. Ich finde diese Wahrnehmung total spannend. Nun ist es das eine, eine schwierige Entscheidung zu treffen. Das andere, schlechte Gewohnheiten abzulegen und gute zu etablieren. Etwa selbstschädigendes Verhalten zu beenden und mit Selbstfürsorge zu beginnen. Das ist, wie wir wissen, nicht einfach. Aber die Kenntnis über Gehirnvorgänge hilft. Was wir als Veränderung im Leben etablieren wollen, müssen wir geduldig einüben. Prozedurales Lernen ist der Fachbegriff dafür. In unserem Gehirn müssen neue neuronale Verknüpfungen angelegt, neue Wege der Verarbeitung gebahnt werden. Alte dagegen sollen ihre Macht verlieren. Das ist zu Beginn mühsam, weil wir uns so sehr darauf konzentrieren müssen, nicht diese alten Muster zu bedienen, sondern eben die neuen. Deswegen müssen wir uns zunächst anstrengen, um bei der Sache zu bleiben. Erst langsam, dann aber immer schneller werden die neuen Abläufe automatisiert. Ich zum Beispiel schreibe seit 9 Jahren jeden Morgen Tagebuch. Zuerst war das ein Angang, weil es ja auch Zeit kostet. Aber irgendwann nahmen meine Füße vollkommen selbstständig den Weg an mein kleines Schreibpult zu Hause. Diese Routine hat mein Lebensgefühl übrigens grundlegend verbessert. Wichtig zu wissen: Im Durchschnitt dauert es 66 Tage, bis wir eine Gewohnheit etabliert haben. Werden wir in dieser wichtigen Phase emotional unterstützt, geht es schneller. Hier spielt das Bindungshormon Oxytocin, das unser Lernen unterstützt, eine wichtige Rolle. Und die Konsolidierung einer Gewohnheit im Gehirn gelingt nur übers Schlafen. Ungeduld hilft übrigens gar nicht, sie schadet eher. Komplexe Umbauprozesse brauchen Zeit und lassen sich nicht abkürzen. Und so lassen sich also nachhaltige Veränderungen bewirken, indem wir eine Weile diszipliniert dranbleiben und uns unterstützen lassen. Indem wir unsere Gefühle wahrnehmen und gezielt darauf achten, wie sich das Gefühl ändert, wenn wir eine neue Haltung einnehmen oder andere Reaktionen zeigen. Indem wir neue Gesten und körperliche Haltungen einnehmen, die eine Veränderung ausdrücken. Das hat eine erstaunlich nachhaltige Wirkung. Was bedeutet all das für ein Coaching oder eine Therapie? Beides ist ja der Ort, an dem es immer auch um Veränderungen geht. Hier gibt es solide Forschungsergebnisse, die 5 Erfolgsfaktoren benennen. Und es überrascht natürlich nicht, dass sie die Erkenntnisse der Neurobiologie über Veränderungsprozesse bestätigen. Diese Faktoren sind: erstens die Klärung der Motivation. Wir müssen wissen, wofür wir uns einsetzen wollen und welche Belohnung dabei herauskommt. Zweitens eine positive Beziehung zu Coach oder Therapeutin in einer guten, vertrauensvollen Atmosphäre. Hier geht es um das Oxytocin. Drittens eine Aktualisierung des Problems. Was fühlt sich denn so belastend an? Welche negativen Aspekte von Erinnerung und Persönlichkeit werden hier wach? Viertens eine Aktivierung der Ressourcen. Positive Erinnerungen, Körperreaktionen und Gefühle weisen den Weg zur nachhaltigen Veränderung. Und schließlich fünftens die aktive Hilfe bei der Problembewältigung. Hier kann das Bewusstsein zu guten Lösungen kommen, die sich auch gut anfühlen. Wenn das Gehirn fragt, lohnt sich der Aufwand? Dann lautet die Antwort ganz klar ja. Und damit hat die Veränderung dann schon begonnen. Wie versprochen möchte ich noch die Frage einer Hörerin beantworten. Birgit schrieb mir: Gibt es Unterschiede bei Gefühlserbschaften, wenn die leiblichen Eltern nicht wirklich Kontakt zu ihrem Kind hatten? Meine Mutter wurde direkt nach der Geburt von ihrer minderjährigen leiblichen Mutter getrennt. Es gibt eine Recherchelücke bis zu ihrem 7. Lebensjahr, dann kam sie als Pflegekind in eine neue Familie. Diese Pflegefamilie wurde zu ihrer Familie. Für mich waren das auch immer meine Großeltern. Und erst vor 7 Jahren haben wir die blutsverwandte Familie ausfindig gemacht. Leider nur noch ihre Halbgeschwister, die Mutter war bereits verstorben. Wie verhält es sich mit den Gefühlserbschaften, die man aus der Pflegefamilie übernimmt? Eine sehr spannende Frage, liebe Birgit, die natürlich auch Kinder in Patchwork-Familien betrifft. Wenn wir auf die Weitergabe von Gefühlserbschaften schauen, dann sind 3 Faktoren an die leiblichen Vorfahren, vor allem die Mutter, gebunden. Die Gene, die Epigenetik, also die Art, wie sich die Gene ausprägen, und die vorgeburtlichen Erfahrungen. Mit diesem Erbe, eben auch dem Gefühlserbe von Glück und Not, Talenten und Traumata, kommt das Kind auf die Welt. Und es hilft ihm später natürlich sehr, darüber möglichst viel zu erfahren, weil es sich selbst besser kennenlernen kann. Deswegen gibt es ein gesetzlich verbrieftes Recht, dass Kinder erfahren können, wer ihre leiblichen Eltern sind. Von sehr großer Bedeutung sind danach die frühen Bindungserfahrungen in den ersten 3 Lebensjahren. Hier werden Muster angelegt, die ein Leben lang bestimmend sein können, ob das Kind ein Urvertrauen entwickelt oder leider nicht. Auch hier gilt die Erkenntnis der Neurobiologie. Je früher etwas geprägt wird, umso schwerer ist es zu verändern. Und da gerade die ersten Lebensjahre so bedeutsam sind, ist der Zeitpunkt, an dem ein Kind in eine liebevolle Beziehung kommt, so wichtig. Je eher, umso besser für das Kind. Das heißt nicht, dass in späteren Jahren nicht noch sehr positive Veränderungen möglich sind, auch im Bindungsverhalten. Eine liebevolle Pflege- oder Adoptivfamilie, liebevolle Stiefmütter oder Väter können sehr viel Positives bewirken. Und hier sind es dann die Gefühlserbschaften der neuen Familie, die natürlich auch auf das Kind wirken. Es braucht Geduld und Ausdauer, damit sich hier etwas Positives entwickelt. Aber das ist immer so, wenn wir nachhaltige Veränderungen bewirken wollen. Das war die 40. Folge von Gefühlserben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, es hilft mir sehr, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet und anderen weiterleitet. Hier noch einmal der Hinweis zu meinem aktuellen Angebot: Stabil und handlungsfähig in unsicheren Zeiten. Jetzt am 12. April findet der Online-Workshop dazu statt. Ich habe ihn in den Shownotes verlinkt. Wer sich von den aktuellen Nachrichten und gesellschaftlichen Entwicklungen verunsichert fühlt, wer vielleicht besorgt ist, dass der Handelskrieg von Donald Trump uns massiv treffen könnte, der ist hier genau richtig. Wenn es ein persönliches Problem gibt, das ihr mit mir im One-to-One-Coaching bearbeiten möchtet, gibt es dazu ein Coaching-Special mit Preisvorteil. Mehr dazu auf meiner Website svenrode.com. Dort könnt ihr auch meinen Newsletter abonnieren. Der hält euch auf dem Laufenden, gerade auch bei solchen aktuellen Dingen. In der nächsten Folge geht es um Küchenpsychologie. Da geht es um Sätze wie: Das ist ja schizophren. Oder: Das triggert mein Trauma. Oder: Frauen reden viel mehr als Männer. Um psychologische Erklärungsmodelle also, die wir im Alltag sehr schnell zur Hand haben. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, da sind eine Menge Mythen unterwegs, nicht zuletzt auch über Gefühlserbschaften. Lasst euch überraschen, was Sinn macht und was nicht. Also, darum geht's in der 41. Folge. Es wäre toll, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.